Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir begrüßen jetzt ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio. Sie kommen vom Wohnprojekt in der Huberstraße und heißen Till Gocht, Sibylle Nebel, Thomas Pfister und Heidi Markmann. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Erste Runde vielleicht. Es geht um ein neues Wohnprojekt in Tübingen. Wir haben ja schon sehr viele, aber kann nie genug davon haben. Wie seid ihr dazugekommen? Was ist eure persönliche Motivation vielleicht auch gewesen, dieses Wohnprojekt mit ins Leben zu rufen?
Ja, ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre in der regionalen Koordination vom Mietshäuser-Syndikat aktiv. Und insofern bin ich auch über diese Arbeit dort damit in Berührung gekommen, dass da möglicherweise ein neues Projekt aufgebaut werden kann. Und über diesen Kanal habe ich davon Kenntnis bekommen und mich dann auch sehr dafür interessiert, dass dieses Projekt jetzt tatsächlich an den Start kommt.
Ja, ich war im E-Mail-Verteiler schon vom Vierhäuser-Projekt und habe da mein Interesse bekundet. Wenn es wieder ein Projekt gibt, dass man mich bitte informiert, was dann auch. Ich wurde informiert und bin eigentlich auch seither dabei. Und meine Motivation ist einfach, ich finde es ein super Projekt, einfach auch auf der einen Seite, dass wir aussuchen, wie wollen wir wohnen, und auf der anderen Seite eben auch die Dinge ein bisschen selber in die Hand zu nehmen und nicht nur zu schimpfen, Tübingen ist ein teures Pflaster, und einfach die Dinge in die eigene Hand zu nehmen und was zu tun.
Du warst damals auf der Warteliste, bist nicht reingekommen,
genau,
ins Vierhäuser-Projekt.
Ja, ich hatte mich da auch nicht beworben, hab das aber da schon beobachtet und finde es einfach spannend, ja.
Thomas?
Ja, ich arbeite dort ja, indem ich mit meiner Kollegin zusammen eine Wohngemeinschaft betreue, die wir da seit über 20 Jahren haben. Wir hatten ursprünglich auch mal zwei, haben eine aber dicht gemacht, weil die WG-Form dort nicht mehr funktionierte. Haben da also jetzt eine Wohngemeinschaft mit vier Leuten, und die haben vor über 2 Jahren dann einen Brief gekriegt von der GWG, dass sie das Haus renovieren möchten. Das ist nämlich im relativ schlechten Zustand. Wir haben da auch schon seit 10 Jahren sind wir immer, da sagen wir immer hier Fenster undicht, Rollläden funktionieren nicht mehr. So wurde uns auch immer gesagt, das wird irgendwann general renoviert und da macht man jetzt nicht mehr viel. Und dann kam aber dieser Brief, und da hat sich dann aber rausgestellt, das wird nicht nur generell renoviert, sondern das wird dann als Eigentumswohnung auf dem Wohnungsmarkt verscherbelt, damit die GWG andere Projekte machen kann. Und da waren wir jetzt natürlich nicht wirklich begeistert, die Bewohner auch nicht, weil die fühlen sich da ja ganz wohl. Ganz gut eingelebt so, mit der Nachbarschaft gibt es gute Kontakte, also besser als man das am Anfang je dachte. Funktioniert es dort? Und da hieß es, ja, wir kriegen Ersatzwohnraum. Und dann kam, glaube ich, die Isa kam dann auf uns zu mit der Idee, also das ist eine Frau, die in einer WG über uns wohnt, wie wäre es denn eigentlich mit dem Mietshäuser-Syndikat? So, und das fand ich erstmal ziemlich spannend, weil ich kenne ja die anderen Projekte hier, die es gibt. Gute Idee, und das hat dann noch eine Weile gedauert, um die anderen dann auch zu motivieren, also die anderen Vereine, aber hat dann geklappt. Und die Grundidee ist ja super, dass unsere Leute da weiter wohnen können und dass einem das praktisch selber gehört und man selber bestimmen kann, wie man da wohnen möchte. Ja, das ist gut.
Das vertiefen wir gleich nochmal, welche Gruppen und Vereine da alle noch dabei sind. Heidi, deine?
Ja, ich war eigentlich auch schon im Vierhäuser-Projekt mit dabei und mein Mann und ich, wir sind zu zweit da, sind in letzter Sekunde ausgestiegen bei der Wohnungsverteilung, wo wir dann das Gefühl hatten, so viele junge Familien und wo es ganz wichtig ist, und da können wir uns jetzt nicht zerfen und sagen, wir wollen unbedingt diese Wohnung und so. Deswegen sind wir wieder rausgestiegen, haben sofort bereut, dass wir das getan haben. Die Idee ursprünglich war da eigentlich schon, dass wir, ja, bisher ist es uns nicht gelungen, Wohneigentum zu bilden, und wir sind immer gut mit Miete gefahren. Aber das letzte Mal mussten wir wegen Eigenbedarf gekündigt werden. Das war ein Trauerspiel, vor allen Dingen für die Vermieterin, die gar nicht ihre Tochter mit allen kleinen Kindern da haben wollte. Und deswegen ist das die Überlegung, kannst du immer noch kein Wohneigentum bilden? Nein, kannst du nicht. Dann, wie kann man das absichern, dass du nicht, weiß ich was, mit 70 dann wieder rausfliegst und nochmal wieder umziehen musst und all das? Wie kann man das regeln? Und das war jetzt eigentlich Mietshäuser, Syndikatprojekt. Ja, so ist da eine geniale Idee. Weil natürlich kommt es uns auch darauf an, dass wir ja, mit Leuten kommunizieren und ein bisschen selbst mit dran drehen. Ich weiß nicht, um mal in die Historie zu gehen, wir sind ja schon so Fossilien, über 60, das hier ist wahrscheinlich nicht so bekannt, in der Bebenhäuser Straße, wo jetzt die Drogenhilfe ist. Das ist mal vom Studentenwerk angemietet gewesen, auf Druck der Studenten, die gesagt haben, das steht leer. Da war die alte Sophienpflege drin. Und da wurden wir aber ohne jede Sanierung, hat man das angemietet, gesagt, bitte, dann habt ihr das. Und ja, da haben wir mit Löchern im Boden gewohnt und haben da einfach 2 Jahre gewohnt und diese alte Sophienpflege besetzt. Und das ist natürlich eine Erfahrung oder eine Erinnerung. Ja, die war relativ früh und sitzt sehr tief. Und das war eine gute Zeit. Und so ein bisschen in die Richtung würde es jetzt wohl auch gehen.
Aber Wohnprojekt auch als Altersvorsorge auf eine Art, ja? Oder als
Alterswohnung? In gewisser Weise völlig richtig. Und das ist, ja, muss man sagen. Das, ja.
Ganz verschiedene Motivationen, die da zusammenspielen. Ich, wenn wir gerade schon ein bisschen einen historischen Part haben, vielleicht gerade das Haus uns nochmal anzugucken. Ich kenne es persönlich nicht, aber es muss ja sehr, sehr groß sein, wenn da viele WGs und Vereine drin sind. Was könnt ihr uns über das Haus sagen? Und eben Ex-GWG-Eigentum wissen wir. Wie sieht's aus? Wo liegt genau die Huberstraße auch?
Die Huberstraße liegt am Hechinger Eck. Und das ist ein relativ großes Haus, das bietet ungefähr 2100 Quadratmeter Wohnfläche. Ist ein viergeschossiges, großes Mehrfamilienhaus mit vor allen Dingen relativ großen Wohneinheiten. Also das sind Wohneinheiten mit bis zu 170 Quadratmeter. Ich persönlich habe noch 4 Kinder, insofern ist das was, wo ich mich auf dem Tübinger Wohnungsmarkt durchaus schwer tue, was Adäquates zu finden, und insofern sprechen uns gerade diese großen Wohnungszuschnitte durchaus an.
Also historisch gesehen waren das ja Offizierswohnungen von den französischen Soldaten, die die gebaut haben dann. Die waren ja hier bis, was waren das genau, Ende der 80er, 89 oder so, glaube ich. Und dann wurde das frei. Und da, das war genau in der Zeit, als wir von der EZF eben sehr dringend auch Wohnraum gesucht haben für Leute, die wir betreuen, insbesondere Leute, die mit Drogenproblemen haben oder Drogen konsumieren und auf der Straße gelebt haben, damals viele sich da infiziert haben. Und da haben wir dringend Wohnraum gesucht. Ursprünglich hatten wir da eigentlich auch gedacht an kleinere Wohneinheiten, aber nun gab es halt dieses Angebot und da haben wir dann 2 Wohngemeinschaften bekommen. Und später kam dann der Verein für Soziale Psychiatrie. Also am Anfang waren die anderen, glaube ich, alles private, und im Laufe der Jahre kam dann der Verein für Soziale Psychiatrie. Die sind ziemlich groß geworden, ziemlich expandiert. Die haben, glaube ich, bald die Hälfte momentan,
aktuell,
oder?
Aktuell, ja.
Ja, in dem Haus, also von dem Wohnraum in Benutzung. Und dann kam eben auch der anthroposophische Kindergarten noch dazu.
Die sind alle jetzt aktuelle Mieter und sind aber auch Teil, bleiben weiter Teil des Wohnprojekts
dann. Genau, also das ist im Prinzip so, dass man da versucht, das ist auch was sehr Neues für ein Syndikatsprojekt, dass man versucht, mit diesen sozialen Vereinen und privatem Wohnen unter einem Dach da ein integratives Konzept zu entwickeln, was man aber auch gar nicht unbedingt entwickeln muss, weil es ja schon da ist. Also es ist, wird heute schon so gelebt. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass wenn ein neues Syndikatsprojekt sich gründet oder wenn ein Haus leer ist, wo man sowas machen kann, dass man dann zunächst mal diejenigen anspricht, die dort wohnen. Also ein Syndikatsprojekt wird niemals auf der Grundlage von der Verdrängung der existierenden Mieterinnen und Mieter gegründet. Und insofern wird im Prinzip die Nutzerstruktur, wie sie schon etabliert ist, weiter fortgeführt, aber eben unter einem anderen Dach, nicht mehr als in einer Mietform von der GWG, sondern in der Selbstverwaltungsstruktur. Und das ist eigentlich jetzt auch unsere Herausforderung, das gut hinzubekommen, dass die Vereine einerseits mit ihren unterschiedlichen Interessen und andererseits aber auch wir, die wir da schlicht und ergreifend ganz normal wohnen wollen, uns dort dann auch entsprechend wiederfinden. Das ist die Herausforderung, die dieses Projekt jetzt erstmal an uns auch stellt und die neu ist.
Genau, die Gesamtverteilung vom Wohnraum, wie Till sagt, das sind ca. 2000 Quadratmeter. Die ist ca. halbe halbe, also die Hälfte in etwa für die privaten Wohner und die andere Hälfte für die Vereine. So teilt sich es ungefähr auf.
Und wenn jetzt aber neue Leute einziehen, dann müssen ja schon auch welche gesagt haben, nee, habe ich keinen Bock auf Wohnprojekt, ich suche mir lieber was anderes. Oder wie war das?
Genau so ist es. Also man hat durchaus alle Mieter, und Mieterinnen angesprochen und auch eingeladen, sich an diesem Gruppenprozess zu beteiligen, aber das ist einfach nicht jeder Mensch Sache. Also und das ist auch anstrengend. Das ist ja jetzt so, dass das ein Prozess ist, der sich auch über eine gewisse Zeit hinzieht, bis man dann da tatsächlich eben einzieht. Und das mag auch so sein, dass ich gerade bei uns privaten Mietern da zum Teil die Gruppenzusammensetzung auch nochmal verändern wird. Das ist was völlig Normales und das ist aber ein Prozess, da auf den muss man eben sich auch einlassen wollen. Und wer das von vornherein von sich weiß, das ist extrem hilfreich und sich dann dort auch raushält, weil diese Gruppenprozessgeschichten sind anstrengend.
Dazu kommt noch, dass jetzt der Verein für Sozialpsychiatrie, die ja, wie gesagt, jetzt gerade ziemlich viel Wohnfläche, bald, glaube ich, die Hälfte gerade bewohnen, dass die gesagt haben, sie wollen sich auch verkleinern. Also sie wollen nicht mehr mit so viel Wohnungen für ihre psychisch kranken Menschen dort sein, um das ein bisschen zu dezentralisieren, was ja auch vernünftiger Gedanke ist, finde ich. Und deshalb ist dann auch natürlich auch mehr Wohnraum dann frei geworden, wobei gleichzeitig der Kindergarten vergrößert sich ja um 50%, also das ist dann damit, glaube ich, dann schon wieder ausgeglichen, also das ist pari pari, gell? Privater
genau. Und stark in Bewegung auf jeden Fall.
Ja, wie laufen da die Verhandlungen, diese gruppendynamischen Prozesse, weil da gibt es ja schon auch verschiedene Interessen, die dann da einzelne Gruppen haben, Motivation und so weiter. Wie versucht man da eben auch einen Ausgleich zu schaffen oder dass alle zufrieden sind? Wie läuft es ab?
Ja, im Grunde genommen haben wir einfach eine Vollversammlung, ein Plenum, das für uns auch das Organ ist, was Entscheidungen grundsätzlicher Art trifft. Es ist so, dass die Vereine von vornherein relativ gut benennen konnten. Erstens mal, wie viel Platz sie brauchen für ihre zukünftige Nutzung. Und es ist in erster Linie dann eine Herausforderung an uns, da neu dazukommende ist, dass wir einerseits uns mit den Vereinen in so einer Struktur dann wiederfinden und andererseits aber auch für uns selber herausfinden, was wir eigentlich brauchen und wollen. Man kann sich das an einer Frage, kann man das vielleicht ganz gut erläutern. Also schlicht und ergreifend, wenn es darum geht, wo liegen denn dann die einzelnen Wohneinheiten? Und da war der Waldorf-Kindergarten die Gruppe, die Interessensgruppe, die als erste ziemlich klar benennen wollte und auch mit sehr einsichtigen Gründen, wir wollen gerne im Erdgeschoss sein. Ja? Wir wollen mit unseren Kindern da nicht irgendwie in den dritten Stock hoch und da unseren Kindergarten machen und dann unten eine Gartennutzung haben, wo wir dann immer durchs Treppenhaus oder weiß der Henker wie durchtoben muss. Und das ist eine Sache, wo man sich dann darüber austauscht und dann letztendlich eine Entscheidung im Plenum trifft und sagt, der Waldorf-Kindergarten wird auch in Zukunft, wenn dieses Projekt dann realisiert ist, im Erdgeschoss liegen. Und genau so gab es dann auch für den VSB Gründe, in einem Stockwerk, dass die letztendlich relativ kompakt auch beieinander sein wollen. Das ist auch einsichtig, dass sie mit ihren Büro- und Verwaltungsräumen nicht woanders sein wollen oder getrennt sein wollen von ihren Wohngemeinschaften. Das ist auch einleuchtend und so setzt man sich auseinander und kommt dann zu Entscheidungen.
Wie nehmt ihr die Diskussionen und die Prozesse wahr, die Sitzungen, die ihr auch jetzt quasi ihr neuer dabei seid? Das sind ja alle neu dabei, aber.
Ja, das ist natürlich jetzt eine neue Form, dass da Vereine und Private zusammen schaffen. Und insofern ist es auch gerade etwas schwierig, dass es verschiedene Stopps gab, wegen nicht Baustopps, aber zu klären, muss man da irgendwas nach einer bürokratischen Heimverordnung oder so bauen oder beachten oder umbauen oder sonst was. Und bevor das wieder nicht geregelt war, konnte man auch verschiedene andere Dinge vernünftigerweise nicht in Angriff nehmen. Und insofern hat man in der Zeit ein bisschen gemerkt, es wäre vielleicht eine Organisation, straffere Organisation, ganz sinnvoll. Aber wir haben eben auch Zeit gewonnen in der Zeit und haben uns besser kennengelernt und haben das genutzt für, ja, dass man eben auch sowas wie Tag der offenen Tür macht und sowas vorbereitet. So haben wir einfach das versucht, positiv zu nützen.
Also sagen wir mal, die Entscheidungsfindung derzeit in dem Plenum ist noch relativ einfach. Ja, und es geht friedlich zu. Ich denke, das kann sich auch noch ändern. Das wird bestimmt noch anstrengender, nicht weil wir nicht mehr gut miteinander sind, sondern einfach, weil die heiße Phase erst noch kommt. Ja. Und da werden wir schauen. Also ich denke, da wird es noch lebendiger.
Die Erfahrung lehrt, dass Sibylle recht hat.
Wie viele Leute sind denn da immer beim Plenum?
15 bis 20.
Ja, würde ich auch sagen so. Mhm.
Sind im Prinzip, wird das vor allen Dingen von uns, von den, wie ich das schon gesagt habe, von den privaten Wohninteressierten genutzt. Das ist so, wenn Dinge besprochen werden, die mit den Vereinsangelegenheiten zu tun haben, dann kommt da ein Vertreter her. Aber das ist ja letztendlich auch das, was eigentlich hier neu gemacht wird. Wir haben mit den Vereinen jetzt Leute mit im Boot, die selber dort nicht wohnen werden, aber eine Interessensvertretung für ihre jeweiligen Wohngruppen bilden werden. Ja? Und im Prinzip, sagen wir mal, von der Wunschvorstellung, die mich da treibt, fände ich das auch toll, wenn es uns gelingt, vielleicht nicht alle, aber doch irgendwie peu à peu, auch ein Stück weit die Personen, die psychisch kranken oder auch die Leute von der AIDS-Hilfe, die dort wohnen, zumindest mal zu versuchen, was dann ihre unmittelbaren Bedürfnisse mal angehen wird, wenn es um Bauphase oder sonst etwas geht, dann dort auch ein Stück weit mit zu integrieren. Und das wird extrem spannend. Und das ist das, was dieses Projekt aus meiner Sicht auch wahnsinnig interessant macht. Weil, wie man sowas gut hinbekommt, da gibt es gar keine Patentrezepte. Eventuell brauchen wir da dann auch Hilfe von außen. Eine gute Prozesssteuerung, das kann man sich ja gut vorstellen, dass sowas, Stichwort Inklusion, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie als stiefmütterlich behandelt werden soll, sondern da gibt es ja auch entsprechende Fördermöglichkeiten. Und wenn es dann gelingt, letztendlich für unsere Prozesssteuerung uns als inklusives Projekt zu begreifen und dann über eine externe Moderation von außen das Ganze mit zu steuern, das wäre eine Wunschvorstellung, die ich habe und wo ich hoffe, dass man da vielleicht auch dann entsprechend irgendwie in ein, zwei Jahren konkret mit der Realisierung von so etwas anfangen kann.
Thomas, wie siehst du da die Chancen und auch vielleicht jetzt schon in der aktuellen Phase, wie ist da die Anteilnahme von den WGs der AIDS-Hilfe, von den Personen?
Es ist natürlich so, dass jetzt die Leute, die da jetzt wohnen in der Wohngemeinschaft, jetzt nicht so motiviert sind, jetzt in so ein Plenum zu gehen oder in so ein, wir haben ja da noch als zweite Struktur, die von Anfang an, also ziemlich schnell rausgebildet, diesen sogenannten Koordinationskreis, da sitzen eben Vertreter der Vereine und von den Privaten zusammen und regeln so die, wie soll man das nennen, so diese geschäftsführenden Aufgaben, die so anfallen da, Verhandlungen mit der Stadt und so, das wird da alles besprochen. Aber das ist was, wo ich sagen würde, nee, das ist für unsere Bewohner jetzt nicht wirklich interessant. Was geklappt hat, war am Tag der offenen Tür, da wurde ja Kaffee gemacht und gereicht und Kuchen, ja, und so. Da auf solchen Schienen, und wenn es jetzt konkret darum geht, wie wohnen wir da zusammen, denke ich, da gibt es dann auch natürlich auch mehr Chancen, jetzt unsere Leute auch zu motivieren, da mal hinzugehen. Aber erstmal gibt es da natürlich, denke ich, auch so ein bisschen Berührungsängste, jetzt weniger mit den Leuten, die schon im Haus sind, sondern mit denen, die man ja gar nicht kennt, ja, die sozusagen von außen jetzt kommen, die unsere Leute so auch gar nicht kennen. Jetzt mit Isabel gibt es ja sowieso einen Kontakt zum Beispiel. Das ist, glaube ich, jetzt, da sind die Berührungsängste auch nicht so groß. Aber möglich, denke ich, ist es sowas, also würde ich natürlich auch versuchen zu motivieren, dass auch unsere Leute dann die Hausversammlung gehen. Ja, aber der Erfahrung nach, sage ich mal, ist die Ausbeute wahrscheinlich jetzt nicht so groß.
Also ich denke, dass sowas auch wachsen kann und muss. Wie Thomas schon gesagt hat, fand ich das auch total schön am Tag der offenen Tür. Da wurde der Kaffee durch die Fenster gereicht und war das jemand von der AIDS-Hilfe wahrscheinlich? Oder ist auch egal, genau. Von wem, ja. Und also das war ganz lebhaft und sehr konzentriert und er hat nicht nachgelassen, hat immer wieder nachgefragt. Und auch als wir hatten auch in der Huberstraße ein Grillfest im Sommer mal gemacht und da war auch jemand, glaube ich, auch von der AIDS-Hilfe, das war absolut der Feuerfreak, der hat das Feuer am Laufen gehalten. Und ich glaube, über diese Wege, wo man einfach so langsam kontakten kann und auch übers Tun und sich einbringen, kann das einfach Stück für Stück wachsen.
Aber da müssen wahrscheinlich beide Seiten auch dazulernen, ne?
Klar, absolut.
Also ich glaube, wir haben da auch jetzt zunächst mal viel mehr Fragen als Antworten. Und das ist das, was uns auch, also mich zumindest dann ein Stück weit treibt, an diesen Fragen zu arbeiten und zu versuchen, einfach Die, die da jetzt halt wohnen und auf eine andere Art wohnen, als ich das je tun werde, also in einer betreuten Art und Weise dann auch so ein Stück weit da einfach mitzunehmen, niederschwellige Angebote zu machen und zu überlegen, was kann das sein. Das finde ich, für uns eine ganz spannende Aufgabe. Mhm. Und wenn dann mal jemand sich damit einklingt oder sowas, dann ist das natürlich riesig, weil ich glaube auch, oder in meiner Vorstellung sieht das dann so aus, dass das einfach was ist, was was auch diese Leute ein Stück weit aktiviert, sich für ihre unmittelbaren Interessen in ihrer Nachbarschaft auch ein Stück weit einzusetzen, das als ein Angebot wahrzunehmen, das könnte ich mir, also wenn es gelingt, ist das wahrscheinlich das Beste, was man sich da vorstellen kann.
Na, auf der anderen Seite gibt es dann mögliche Konfliktpotenziale, wenn du sagst, das sind womöglich, aber die wohnen ja auch schon zusammen oder leben da. Das sind von der AIDS-Hilfe, die nehmen Drogen. Sie sind Drogenabhängige auch. Und dann ist der Kindergarten dabei und dann ziehen noch Leute mit Kindern ein. Wie geht man mit so einer Situation um?
Also das muss ich natürlich ein bisschen korrigieren. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute Drogen nehmen, sondern die sind in der Zwischenzeit, es war am Anfang tatsächlich ein Problem. Also als wir die zwei Wohngemeinschaften, als wir damit anfingen, da waren die meisten noch nicht stabil subsidiiert, weil die Leute von uns jetzt heutzutage werden ja praktisch alle mit Mitarbeitern oder anderen Substitutionsmitteln behandelt und sind insofern ganz anders drauf wie in der Zeit, wo ich dort anfing. Da gab es halt noch zwischen den Bewohnern in den Wohngemeinschaften ständig Streit um irgendwelche Deals, die nicht geklappt haben. Und da war großes, häufig Lärm, Streit. So. Also auch nicht ständig, aber doch viel häufiger. Das ist jetzt ja viel normalisierter. Also von daher würde ich sagen, das ist ja auch das, was ich meinte, was sich so positiv entwickelt hat. In den ersten Jahren war das überhaupt nicht absehbar, aber jetzt gibt es da gute nachbarschaftliche Verhältnisse. Also mit Kuchen, Kaffee, also gerade zwischen auch den Leuten von der VSP zum Beispiel und unseren Leuten, dass man sich da trifft, aber auch mit anderen. Einer von den Bewohnern, die wir betreuen, repariert Fahrräder. Das macht er für einige Leute im Haus zum Beispiel und in der Umgebung. Und dadurch allein gibt es schon diese Kontakte. Ja, oder hat auch mal so Hausmeisterdienste gemacht und auch die anderen haben Kontakte. Und das ist relativ, finde ich, da bin ich sehr positiv beeindruckt davon, wie das geklappt hat eigentlich, so ein Normalisierungsprozess. Das ist viel besser, als wenn die Leute so abgeschlossen irgendwo in so abgeschlossenen Ghettos, Sozialghettos oder so wohnen. Gut, man kann sagen, es ist relativ konzentriert jetzt mit VSP und uns, wir mit über 50%. Das wird ja ein bisschen weniger, aber das ist gerade gut. Also es gibt so wissenschaftliche Forschungsergebnisse, die sagen, so eine Belegung so mit 20% ist eigentlich beinahe optimal. Also 20% Leute, die so psychische Probleme oder andere Probleme haben und 80% normal, ja, das ist sozusagen der Idealfall. Da kommen wir beinahe hin, ja, weil der Kindergarten ist ja, der läuft ja sozusagen unter normal.
Genau.
Ja, und das kann sich gegenseitig dann befruchten. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Und es war ja von Anfang an auch, stand es ja fest, alle, die quasi Teil des Wohnprojekts geworden sind, wussten ja auch, was auf die Zukunft kommt.
Genau, natürlich. Mehr, ne? Und das ist ja unter dem Gesichtspunkt Inklusion, wenn man gerade auch mit Behinderten zu tun hat, auch ist es überhaupt der einzige Weg, ja, den man gehen kann, dass lauter kleine Inseln in die Normalität reingepflanzt werden und dass immer mehr Menschen Kontakt bekommen, auch mit Menschen, die nicht so frei und sorglos leben, die halt sowas wie Betreuung brauchen und die eben anders sind, wenn man das so allgemein sagt, ja, dass man überhaupt diese anderen Menschen kennenlernt und sagt, aha, wohnt hier auch im Haus um die Ecke oder sowas. Das ist absolut nötig. Während diese Ghettos ist der total verkehrte Weg. Und was ich auch schön fand, war beim Tag der offenen Tür, dass schon Nachbarn kamen, um sich zu orientieren. Ja, man hört, da ist ja hier das Projekt dann und ach ja, und da sind nicht nur Private, da sollen ja auch dies und ja, da kann man auch nicht so viel, ja, aber da werden ja dann auch Menschen da sein, die man befragen kann und die sich auch mitkümmern. Ja, es gab keine grundsätzlichen Vorbehalte, dass das hier in der Nachbarschaft stattfindet. Und das fand ich eigentlich schön. So eine relative Offenheit ist eine gute Voraussetzung.
Ist da Tübingen einfach auch vielleicht ein gutes Pflaster oder durch die guten Erfahrungen mit anderen Wohnprojekten haben es die Nachfolgenden auch leichter hier?
Kann schon sein, aber ich finde es auch, also bei mir persönlich ist das auch schon so, dass ich da ein bisschen was brauche und dass es für mich auch ein Weg ist. Also gerade wenn ich mir vorstelle, jeder mit meinen kleinen Kindern rein, da hatte ich am Anfang da schon einfach auch Bedenken, ne? Also wenn die da mit psychisch Erkrankten in einem alltäglichen Kontakt ist, wie ist denn das für die? Und da habe ich tatsächlich auch noch immer noch Fragen, die sich aber schlicht und ergreifend aus der sozialen Praxis dann auch ein Stück weit, glaube ich, klären lassen. Also es sind keine Fragen, die ich irgendwie in einem Gespräch mit betreuenden Personal oder so etwas rauskriege, sondern das kriege ich über den Kontakt bei genau diesen niederschwelligen Dingen wie Tag der offenen Tür oder vielleicht auch mal intern einfach, dass wir als Projekt einen Brunch machen da in der Huberstraße und versuchen dann mit den Leuten zusammenzukommen. Und das dann zu erleben und zu empfinden, also was sich da abspielt, auch im Kontakt, das sind die Sachen, die mir helfen, da auch selber offener zu werden und mir das besser vorstellen zu können, dann entsprechend auch da gerade mit meinen Kindern dann da auch gut reinzugehen und zu sagen, da gibt's auf der einen Seite, das ist super, da gibt's den Fußballplatz vor der Haustür, der kommt natürlich sofort Bombe an, aber da gibt's eben auch dann im Haus eine Auseinandersetzung, die sich anders abspielt, als die das bisher so gewohnt sind. Und das jetzt, sagen wir mal, das kann ich erstmal so rein gedacht als etwas Bereicherndes für die begreifen. Muss aber selber da an mir auch ein Stück weit arbeiten, um da entsprechende, das ist ja, die sind vorhanden, das ist da Vorurteile zu bearbeiten und abzubauen. Und das ist für mich aber persönlich das Spannende, was da mit mir selber auch ein Stück weit passiert.
Ihr habt die Huberstraße schon gekauft von der GWG. Vorbesitzer war die GWG. Jetzt geht's an den Verein.
Ja. Ist allerdings noch nicht gekauft. Das stimmt nicht. Wir sind uns mit der GWG handelseinig und der Verkauf, der steht dann aus. Da gibt es ein paar Verwicklungen, die da dranhängen. Im Prinzip, das ist vorhin schon mal angeklungen in dem, was Thomas gesagt hat, dass dieses Haus stark sanierungsbedürftig ist. Und es ist auch so, dass als Verkaufsauflage dort eine energetische Sanierung von der GWG verlangt werden wird. Und das ist nur eine Baumaßnahme, die so umfangreich sein wird, dass man das nicht im bewohnten Zustand machen können wird. Das heißt, das Haus muss dafür leer sein. Und um dieses Haus dann leer zu bekommen, ist die GWG gerade bemüht, den Ersatzwohnraum dafür zu schaffen. Das ist ein Haus, ein baugleichen Typs, das im Augenblick in der Eugenstraße saniert wird. Und da vergehen jetzt sicherlich noch so anderthalb Jahre, bis dieses Bauvorhaben dort abgeschlossen sein wird und das Gebäude bezugsfertig sein wird und dann auch entsprechend die Leute aus der Huberstraße von den betreuten Wohngruppen und der Kindergarten dort eben einziehen können. Und dann ist für uns sozusagen die Startbedingungen geschaffen, um selber die Huberstraße zu sanieren. Und im Prinzip auf den Kaufpreis haben wir uns geeinigt. Das Sanierungskonzept, das basteln wir jetzt. Wir haben gerade gestern wieder eine Gesprächsrunde gehabt mit Vertretern der Stadt. Auf deren Rolle komme ich vielleicht später noch zu sprechen und der GWG, um einfach dieses Kaufszenario nochmal einzutüten. Und es ist im Prinzip so, dass wir jederzeit in 2014 kaufen könnten, aber jetzt auch durchaus ein Interesse daran haben, gegebenenfalls dann, wenn das Gebäude leer ist, wie man das normalerweise auch macht, das leere Gebäude dann zu erwerben und dann unmittelbar nach dem Kauf auch mit der Sanierung beginnen zu können. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn wir das jetzt kaufen würden und dann auch noch die Gelder für die Sanierung aufnehmen müssten, dann würde dieses Geld eine ganze Weile ungenutzt rumliegen und uns Kosten verursachen. Das wollen wir natürlich nicht. Insofern ist das gewollte Szenario, dass sobald wir anfangen können zu sanieren, entsprechend auch den Besitzübergang zu machen, heißt zu kaufen und dann direkt anfangen können zu sanieren. Das Ganze in einem Finanzierungskonzept dann auch gebündelt zu haben.
Wie lief das denn ab? Du hast vorhin mal gesagt, da kam die Idee aus der WG, aber von der WG, aus der Idee, von der Idee, das Haus zu kaufen, bis man dann handelseinig ist, ist es ja noch ein langer Weg. Wie liefen denn die Zwischenschritte von der Idee über den Einstieg des Mietshäusersyndikats bis dann zu den Verhandlungen mit der GWG?
Also wie ich das mitbekommen habe, und das habe ich ja von Anfang an mitgekriegt, das war, glaube ich, ist jetzt schon über 2 Jahre her, dass das losging, dass wir dieses Schreiben gekriegt haben von der GWG. Und dann gab es einfach mal ein Treffen oben bei den Leuten vom Verein für Soziale Psychiatrie haben wir uns da, glaube ich, getroffen, wo ein Vertreter vom Mitzhäuser Syndikat, wer war das jetzt? Der Burgi war das. Was ist denn der mit richtigen Namen?
Axel Burkhardt.
Axel Burkhardt, ja, genau. Axel Burkhardt, genau. Der kam da und hat uns berichtet und damals dachte ich ja auch, ich wusste schon vom Mietshäuser Syndikat, aber ich habe trotzdem immer gedacht, du brauchst da irgendwie Kohle, sonst kannst du da eigentlich nicht einsteigen, vor allen Dingen nicht, wenn du so ein Riesenhaus hast. Und dann saß der Burgi da und sagte, also Geld ist mal das geringste Problem, um so ein Projekt zu realisieren. Ne? Also das mit dem Geld wird, da ist er ziemlich überzeugt von, auch, also je teurer das sozusagen ist, dieses Ding, desto leichter kriegt man das auch, wenn sich alle Leute einig werden, das ist die Voraussetzung, also dass diese Projektidee auf die Füße gebracht wird, also zumindest für Tübingen hat er das ganz selbstsicher so behauptet, das hat mich schwer beeindruckt damals, weil ich habe das anders eingeschätzt gehabt, gell. Aber letztlich muss ich sagen, hat er recht gehabt, ja. Also wir sind jetzt noch nicht am Abschluss, aber es scheint mir wirklich so zu sein, weil das fiel dann schnell ja auf fruchtbarem Boden. Also nachdem dann auch der VSP und der Kindergarten gesagt haben, ja, wir haben da auch Interesse, das zu machen. Kindergarten hat noch eine Weile an einer anderen Idee rum überlegt gehabt, das selber, glaube ich, zu kaufen. Und dann sind sie aber auch aufs Mietshäuser Syndikatmodell eingestiegen. Nachdem das klar war und ein paar private Leute da waren und man dann Gespräche mit der Stadt geführt hat, ich habe da so damals auch, weil ich ein paar Leute kenne aus den Fraktionen, auch von den Grünen oder auch den Kühnen da von der CDU, habe ich mit denen telefoniert und da hat man sofort gespürt, die haben da ein ziemliches Interesse dran. Ja, also im Gemeinderat jetzt, so eine Idee zu unterstützen, weil das Thema Wohnen in Tübingen ist nun mal schon immer ein ziemlich drängendes Problem gewesen und da steht die Stadt auch irgendwie ein bisschen unter Zugzwang und zwar zu Recht, finde ich, weil ich meine, es sind immer weniger Sozialwohnungen da, gibt es ja kaum noch und da wird für die Leute, die wenig Kohle haben, Hartz-IV-Empfänger und so weiter, ist es einfach verdammt schwierig, irgendwas zu kriegen und das kriegen wir immer mit, wenn Leute, die wir betreuen, was suchen, ja, raus müssen aus ihrer Wohnung oder ich betreue Leute zum Teil im Gefängnis, die dann auf der Straße stehen, ja, wie sollen die Leute was finden? Ja, das ist also, du kannst sagen, bei 2/3 der Vermieter, wo die anrufen und ich sitze ja zum Teil dabei, dass sie dann auf die Anzeigen anrufen, auch auf diese Online-Portal-Dinger da, wenn dann die Frage kommt, ja, was arbeiten Sie? Und so, ja, ich kriege Leistung, ich kriege Hartz-IV-Leistung. Oh ja, danke schön, also das kommt für uns nicht in Frage. Es gibt zwar eigentlich keinen unbedingt realistischen Grund, weil dieses Geld ist ja sicher da, also das ist garantiert, dass die Miete kommt, aber trotzdem haben also 2/3 der Vermieter dann Sorge, das sind irgendwelche Leute, die die Wohnung verwüsten. Was ja zum Teil auch, also klar, gibt es ja auch Fälle, gell? Aber das macht es wirklich richtig schwierig. Gell? Und deshalb denke ich, ist die Stadt da durchaus auch gefordert und wie wir da gemerkt haben, als wir mit dieser Idee kamen, hey, unterstützt es doch politisch, das war jetzt auch nicht besonders aufwendig, diese politische Unterstützung zu kriegen von Seiten der Stadt. Und vielleicht gerade, weil das halt diese Mischung auch so faszinierend ist, Sozialvereine und Private.
Vielleicht ergänze ich das noch kurz, was du gerade gesagt hast, Thomas, mit Mieträume jetzt für eure Leute. Ich sehe das im privaten Bereich genauso. Ich bin alleinerziehende Mutter. Ich arbeite. Wenn ich eine Wohnung brauche, dann muss ich schon gucken, wie ich es mache und welche Wohnung ich mieten kann. In Tübingen ist Wohnraum teuer. Und ich muss auch sagen, erstens mal gibt es im privaten Bereich einfach schon viele Leute, die bestimmte Mieten nicht zahlen können, wie wir sie in Tübingen haben. Und ich finde es auch nicht sinnvoll, dass Leute, oder ich kann sagen ich, über die Hälfte meines Gehaltes allein für Miete ausgeben muss. Also da merke ich, da bin ich einfach auch nicht bereit. Und da suche ich einfach auch andere Formen. Also da gibt es auf eurer Seite ganz klar dieser Bereich der Leute, die ganz wenig haben, wie Hartz IV, die sehr schwer haben, überhaupt Wohnraum zu finden. Aber das geht auch noch weiter. Ja. Also es gibt auch noch genug andere Leute, die Geld verdienen, die im Arbeitsleben stehen, wo es schwierig ist, angemessenen Wohnraum zu finden, wo die Miete stimmt. Ja.
Im Prinzip hat die Sibylle jetzt schon perfekt die Motivation beschrieben, warum ich eigentlich schon mich jahrelang im Syndikat in der regionalen Koordination engagiere. Das ist genau das, ne? Und es ist aber auch so, um auf deine Frage zurückzukommen, dass jetzt dieses Projekt Huberstraße nicht das erste ist, wo man mit der GWG in direkten Gesprächen ist. Das Projekt Hegelstraße ist auch ein ehemaliges GWG-Gebäude und da gibt es eben Erfahrungswerte, sowohl auf Seiten der GWG als auch auf Seiten des Mietshäuser-Syndikates, auf die man zurückgreifen kann bei der Realisierung von der Huberstraße. Also insofern ist das jetzt nicht so, dass wir da etwas völlig Neues aufbauen und auch was völlig Neues auf dieser Verkaufs- und Kauferwerbsebene machen, sondern auf Erfahrungen und auch ein Stück weit auf Vertrauensverhältnisse zurückgreifen können. Also die GWG weiß, wenn sie mit uns so ein Projekt macht, dann kann sie sich darauf verlassen, dass Zusagen, die von unserer Seite gemacht werden, auch eingehalten werden. Der zweite Punkt, das ist dann für die GWG gar nicht so entscheidend, aber der zweite Punkt ist, dass im Prinzip für uns von der regionalen Koordination oder für uns Syndikatsmenschen immer die treibende Kraft ist, wir wollen ein Projekt realisieren, wo wir letztendlich einen günstigen Mietpreis schaffen. Günstiger Mietpreis heißt jetzt hier einen Deckel bei 7,50 Euro pro Quadratmeter. Kalkulatorisch wollen wir für einen energetisch sanierten Altbau hier bei 7 Euro eigentlich landen, um dann einen gewissen Puffer nach oben auch zu haben, dann hinterher bei der Finanzierung. Aber das ist das ambitionierte Ziel. Ja? Und das kriegen wir dann gegebenenfalls auch dadurch hin, dass wenn wir dann die Sanierung machen, zum Teil das, was Standards wären für eine normale GWG-Wohnung, wenn man zum Beispiel an Schallschutz denkt, vielleicht nicht einhalten, ne? Und dann dadurch auch entsprechende Nachteile oder Einschränkungen im Wohnen da haben werden. Dadurch kommen wir da dann ein Stück weit hin. Aber sagen wir mal, mit so einem Ziel kann natürlich auch die Stadt was anfangen. Das ist ja für die, denke ich, auch einfach eine tolle Situation. Die hat dann einen unabhängigen Akteur. Im Prinzip handelt es sich um eine Privatisierung aber an einen Akteur, der selber ein soziales Ziel verfolgt, was deckungsgleich ist mit dem, was die Stadt macht, aber es kostet sie nichts, weil die Verantwortung voll auf unserer Seite liegt. Ja. Und ich glaube, das haben sie kapiert. Das haben sie kapiert und deswegen laufen diese Gespräche und Verhandlungen auch in einer sehr, sehr angenehmen Atmosphäre ab. Da wollen alle das Gleiche und das ist spürbar. Und das macht es dann auch ein Stück weit zu einer geradezu lustvollen Angelegenheit. Es macht Spaß, diese Gespräche zu führen, weil man da auch ein Stück weit an einem Strang zieht und Lösungen sucht. Ne? Lösungen, um das finanzierbar zu machen. Der Beitrag von der Stadt an der Stelle, wie er bisher besprochen ist, der sieht so aus, dass sie eben entsprechend dann auch, wir werden da einen schon beträchtlichen Kredit aufnehmen müssen, der wird aber für uns ein Stück weit günstiger werden, dadurch, dass die Stadt dann für uns als Bürger eintritt und zwar für den Anteil, der dann hinterher für das städtische Klientel auch oder vom städtischen Klientel belegt ist, das sind wiederum die Vereine, ne? Kindergarten. Sonst müsste sich die Stadt eben um den Ersatzwohnraum für diesen Kindergarten kümmern. So kriegt sie das unter das Dach von einem Akteur, der formal unabhängig ist und wo sie sich dann im Anschluss nicht mehr drum kümmern muss. Gleiches gilt für den VSB und gleiches gilt auch für die AIDS-Hilfe. Und insofern ist die Stadt da auch bereit, dann auch einen entsprechenden Beitrag zu leisten, um das für uns dann so kostenmäßig zu gestalten, dass es realisierbar wird, eben mit diesem durchaus sehr ambitionierten Ziel von 7 bis 7,50 Euro Privatmieter am Ende rauszukommen.
Hattet ihr da eigentlich auch Konkurrenten auf dem privaten Markt? Gab es da Leute, die mitgeboten haben?
Weiß ich nicht, da müsstest du die GWG fragen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass da Leute rumgezogen sind und gesehen haben, da tut sich was und gegebenenfalls auch nachgefragt haben, aber ich persönlich weiß davon nichts.
Und dann fällt so eine Entscheidung auch manchmal nach sozialen Standards und nicht nach dem Meistbietenden.
So scheint das an der Stelle gewesen zu sein, ja.
Aber es ist trotzdem ein Haus mit über 2000 Quadratmeter Wohnfläche. Kostet ja nicht nichts, auch wenn es in marodem Zustand ist, dann ist allein schon das Grundstück ja total viel wert in der Südstadt. Und ja, wir reden, ihr sagt wahrscheinlich keine Preise hier jetzt oder so, aber es geht da wirklich um eine ordentliche Größenordnung, die ihr finanzieren müsst mit einem großen Kredit auch und so. Und da ist ja auch wieder das Miethäuser-Syndikat mit dem Modell der Direktkredite die Form, wie sich sowas eben realisieren lässt. Ne? Wenn je teurer es ist, haben wir gerade gehört, desto einfacher. Kannst du das so bestätigen wirklich?
Da fehlt mir jetzt vielleicht auch ein bisschen der Erfahrungshorizont, den der Axel Burkhardt da hat. Ich habe vor sowas auch immer einen Respekt. Also wir reden hier schon von einer Summe in der Größenordnung von 4 bis 5 Millionen, wird dieses Projekt am Ende kosten, und zwar sowohl der Erwerb als auch die energetische Sanierung. Also wo wir da jetzt am Ende tatsächlich landen werden, das hängt jetzt von der Kalkulation der Sanierungskosten ab. Auf den Kaufpreis haben wir uns geeinigt, aber wie du das richtig vermutest, eben da auch verabredet, dass dieser Kaufpreis jetzt nicht öffentlich gemacht wird. Aber vielleicht, wie wir da hingekommen sind, das kann man schon sagen. Am Anfang gab es da durchaus eine Diskrepanz. Dann hat die GWG da einen Verkehrswertgutachten erstellen lassen, und auf der Grundlage hat man dann hinterher sich auf den Preis einigen können. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie was Komisches gemauschelt wird, sondern da, wie man das normalerweise auch auf einem freien Wohnungsmarkt machen könnte. Man kann natürlich sagen, so ein Verkehrswertgutachten ist eine Grundlage, wo ich dann einen Mindestpreis festlegen kann, und wenn ich das dann auf einen freien meistbietend veräußere, dann gehe ich da beliebig weit nach oben. So, ne? Und das hat, genau dieses Spiel hat dann eben bei uns nicht stattgefunden.
Aber wie funktioniert es trotzdem, genau, dass Leute ohne Eigenkapital dann dass sich beteiligen können an Wohnraumerwerb?
Entschuldige, danke, dass du nochmal nachfragst. Im Prinzip gibt es bei der Finanzierung 3 Säulen. Wir haben einen ganz normalen, so wie das der Häuslebauer auch macht, der sucht sich eine Bank, die ihm das finanziert. Und dann braucht man einen Eigenanteil. Das sind die 2 Komponenten. Und jetzt kommt noch eine 3. Komponente dazu. Dadurch, dass man energetische Sanierung macht, bekommt man eben entsprechende Förderprogramme von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist die 3. Schiene. Also der normale Bankkredit, der Sanierungskredit von der KfW und der Eigenanteil. Und der Eigenanteil ist das Spannende. Weil das ist genau das, was jetzt letztendlich eigentlich weder die Vereine noch wir als private Nutzer aufbringen könnten. Wir reden hier in der Größenordnung jetzt von einem Eigenanteil, den wir da liefern müssten, von ungefähr 1 Million. Das ist die Zielgröße. Und das ist das, was Axel Burkhardt dann meinte, das ist in Tübingen kein Problem, das zusammenzubekommen. Das werden wir mal sehen, ob das dann wirklich so ist. Wir sind jetzt noch nicht da. Aber und die werden über die sogenannten Direktkredite abgedeckt. Also Direktkredite ist einfach, dass du jetzt sagst, ich finde das ein super Projekt. Ja? Und ich gebe dir, weil ich das Projekt so super finde, ab 500 Euro aufwärts, hier lege ich mein Geld dort an, in genau diesem Projekt, in Form eines Direktkredites, der dann verzinst wird von uns, vom Projekt mit maximal 2%. Das ist also für dich auch eine durchaus eine Geldanlage, das bekommst du in der Größenordnung von den Banken aktuell nicht. Und Der Gewinn für uns ist, dass diese Direktkredite letztendlich dann von den Banken als der Eigenanteil anerkannt werden. Und das ist das, was letztendlich das auch noch auf eine noch breitere Basis stellt als nur die Projektgruppe. Wir sind angewiesen auf die Solidarität dieses Projektes von außen, angewiesen auf die Zuhörer, die das jetzt hören und vielleicht mal sich auf die Homepage durchklicken, huberstraße.de. Da findet man dann auch entsprechend die Dokumente zum Direktkredit zum Runterladen und kann sich dann eben überlegen, informieren darüber, ob das eine Option ist, letztendlich Geld nicht bei einer Bank, die damit irgendetwas macht, sondern bei uns anzulegen, wo das dann ganz klar ausschließlich und nur für die Realisierung dieses Projektes eingesetzt wird. Also das Stichwort für mich ist hier dann auch transparente Geldanlage. Und ich selber, weil ich das auch häufig gefragt worden bin, ich habe mein Geld durchaus in einigen Syndikatsprojekten verteilt liegen und fühle mich damit wesentlich aufgehobener, als wenn ich das eben bei der Bank liegen hätte.
Was passiert, wenn du das jetzt quasi, wenn du jetzt selber baust und dann brauchst du dein Geld, ziehst es aus den anderen Projekten ab?
Genau.
Was passiert
also
da?
Also falls ich jemals auf die Idee kommen sollte, ich mag jetzt doch nicht mehr mit vielen anderen zusammenwohnen, sondern jetzt meine eigenen 4 Wände mit einem Gartenzaun drumherum. Ich glaube, da hört man schon durch, dass das nicht das ist, was mich jetzt unmittelbar umtreibt. Aber wie auch immer, wenn es so wäre, dann könnte ich meine Direktkreditverträge kündigen und hätte innerhalb einer festgelegten Kündigungsfrist, das hängt ein bisschen von der Höhe ab, aber in der Regel von 3 Monaten dann auch mein Geld zurück. Es ist so, dass man versucht, so ein Direktkreditniveau relativ konstant zu halten. Bei der Huberstraße habe ich gesagt, Zielgröße ist 1 Million. Und wenn es dann so ist, dass Leute, die dort ihr Geld angelegt haben, das wieder für eigene, andere Zwecke brauchen, dann versucht man das eben durch Neueinwerbung von Direktkrediten zu substituieren, also zu ersetzen. Und das ist entsprechend die Begründung für diese Kündigungsfrist von bis zu 3 Monaten, dass man da entsprechend Zeit hat, durch andere Leute dann entsprechend wieder aufzufangen.
Und wo steht ihr gerade? Bis 2014, wenn bis zum Kaufpreis, Kaufdatum, müsst ihr die Million zusammen haben?
Ja, ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen im Kopf, aber ich meine, es müsste so sich irgendwie um die 150.000 aktuell bewegen. Also da ist noch viel, viel Luft nach oben, da brauchen wir noch. Insofern ist das auch eine tolle Sache, dass wir hier heute beim Radio sein dürfen und dieses Thema dann auch so besprechen können.
Um das Fett zu bewerben sozusagen. Und ich finde, also der entscheidende Punkt für mich, weshalb ich das ja politisch so großartig finde, dieses Mietshäuser-Syndikat-Modell ist eben, es funktioniert ja nur deshalb so, dass man so günstige Mieten da schafft, weil niemand einen Gewinn daraus zieht. Ja. Also sprich, diese Immobilie, wo jetzt die Direktkreditgeber, hoffen, dass noch viele dazukommen, ihre Kredite für geben, dass wir das erwerben können, die kann nie mehr auf dem freien Wohnungsmarkt gewinnbringend verkauft werden. Das ist sozusagen festgelegt in der Satzung des Mietshäuser-Syndikates, weil die sagen hier, wir wollen günstiges Wohnen ermöglichen. Und das ist das Großartige, dass man das diesem Markt entzieht, der alles zur Ware macht und möglichst teuer und so weiter. Und da machen ja auch alle fleißig mit, weil das System das sozusagen erfordert, da sein Geld anzulegen. Und ja, und da schert man jetzt, da schert das Mietshäuser Syndikat aus und das ist, finde ich, super. Ja, also günstiges Wohnen ist möglich, wenn man das einigermaßen solidarisch gestaltet und niemand den großen Reibach damit machen kann. Ja, dann funktioniert es auch. Ich denke, das ist beispielgebend für, wäre das auch für viele andere Bereiche. Ja, wenn man sich solidarisch einigt auf bestimmte Lebensformen, dann könnte man das auch anders hinkriegen als in unserer Gesellschaft üblich.
Also ab 500 Euro Direktkredite an die Huberstraße. Über huberstraße.de findet man auch exemplarisch einen Direktkreditvertrag. Und dann muss man da auch nicht vorbeigehen, sondern kann alles per E-Mail oder sonst wie abwickeln.
Ja, oder auch online. Da ist eine Mailadresse dabei, dann eben entsprechend Fragen stellen, Kontakte zu uns von der Projektgruppe knüpfen und dann wird man da auch entsprechend mit Informationen versorgt.
Seid ihr euch alle so sicher auch, dass es funktioniert? Und
oder? Ich wollte noch einen Zusatz machen, Geldanlage, Direktkredit. Also ich sehe das als eine sehr sichere Geldanlage, weil es geht um Wohnraum in Tübingen. Also das Wohnraum ist hier immer vermietet. Insofern ist eine sehr sichere und vor allem eben auch eine sehr sinnvolle Geldanlage.
Ja. Ja.
Nur Mut.
Nur, um das zu unterstützen, die Banken zögern ja auch nicht unbedingt, da Kredite reinzustecken, weil die das auch für ziemlich sicher halten. Ne? Weil die Leute, die da wohnen, zahlen sich das als Miete. Ne? Praktisch sich ist es auch nicht richtig. Aber die zahlen ja die Miete und auf diese Weise halt kommt das Geld eigentlich mit ziemlicher Sicherheit rein. Und es werden immer da Leute wohnen in Tübingen. Ja. So.
Also ihr wohnt jetzt fast alle noch nicht dort. Wisst ihr schon, in welchem Stock ihr einziehen werdet? Mit wem? Wie weit seid ihr da schon?
Nee, also vieles ist mehr unsicher als sicher. Vom Grundprinzip ist es so, also ich suche eigentlich eher eine kleinere Wohnung. Ja? Ob es kleinere Wohnungen geben wird, das heißt, ob wir Wohnungsteilungen vornehmen werden, ist ein völlig offenes Kapitel. Tendenz sogar eher fast nein als ja, denke ich, einfach von den Kosten her. Nichtsdestotrotz kann das trotzdem gut sein, dass ich einziehen werde. Es ist aber noch so viel Zeit bis dahin. Ja. Es kann sein, dass die Zeit vielleicht noch ein bisschen länger wird, meine Tochter gar nicht mehr mit umzieht, ich dann vielleicht gar nicht alleine wohnen will, sondern doch in der WG, oder wir lernen uns jetzt ja alle auch näher kennen, ich vielleicht total Lust habe, mit jemandem zusammen zu wohnen. Also da hat so viele offene Komponenten noch drin, ja, dass eigentlich ein paar Dinge sind vielleicht schon sicher, aber ganz, ganz vieles ist noch sehr, sehr unsicher und offen.
Und es wird dann alles auch im Plenum entschieden, ob es eine kleine Wohnung geben kann oder nicht.
Ja. Genau.
Genau so.
So ist es.
Wie läuft der Zeitplan weiter jetzt? 2014 irgendwann kaufen und dann, wie lange muss dann saniert werden, so ein Riesending?
hängt jetzt noch ein bisschen davon ab. Also die GWG geht davon aus, dass sie für die Sanierung der Eugenstraße, die ja der Ersatzwohnraum für die jetzige Mieterin von der Huberstraße sind, dass sie da durchaus bis Mitte 2015 oder gegebenenfalls auch Herbst 2015 braucht. Also das wäre dann auch tatsächlich der Zeitraum, der Zeitpunkt, an dem wir dann kaufen. Also nicht unbedingt, nicht zwingend 2014, so wurde zwar gesagt, dass wir das auf jeden Fall machen können, aber wahrscheinlich würden wir sogar favorisieren, erst dann zu kaufen, wenn entsprechend das Gebäude auch leer ist. Also wahrscheinlich auf 2015 hin. Und insofern haben wir jetzt, denke ich mal, so ein gutes Jahr Zeit, um diese Direktkredite zusammenzubekommen. Und vielleicht machen wir ja noch ein paar Sendungen hier, wo wir dann gegebenenfalls immer weiter mitteilen können, wie das Barometer gestiegen ist.
Genau, über die einzelnen Bauphasen dann berichten, ne? Von der Baustelle. Ja, was wird alles energetisch saniert, inklusive Dach, alles komplett?
So. Genau, man kann sich eigentlich vorstellen, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, dass da ein Rohbau steht. Und am Schluss wird dort aber ein energetisch sanierter Altbau stehen. Also das wird wirklich eine mächtige Baustelle werden.
Und da gibt es natürlich auch, habt ihr da Hilfe dann von dem Architekten auch oder schafft ihr das alles aus euren eigenen Kapazitäten?
Nein, natürlich nicht.
Nee, da haben wir jetzt ein Architekturbüro, das auch letztendlich auch schon solche Häuser hier in Tübingen saniert hat, sodass wir auch, das ist ja auch so ein Risiko, wenn man so ein Haus, so einen Altbau saniert, da kann es ja sein, dass man da irgendwelche Dinge findet, die man nicht unbedingt finden möchte. Und insofern sind wir da jetzt in einer guten Situation, dass wir mit einem Architekturbüro zusammenarbeiten, die baugleiche Gebäude bereits in der Stuttgarter Straße saniert hat und die Gebäude kennen und wissen, wo da die Tücken liegen. Und insofern hoffen wir auch, dass wir da entsprechend kalkulatorisch da einigermaßen auf der sicheren Seite dann sein werden.
Und nicht nach oben hin explodiert.
Aber es kann natürlich auch sein, ich meine, wir werden versuchen, wenn wir dann soweit sind, die Bauphase dann so zu planen, dass dann auch Mitarbeit möglich sein wird. Das heißt, Arbeiten, die man vielleicht selber erledigen kann, dann auch ein Stück weit entweder von der Projektgruppe oder aber da kommt dann auch wieder dieser Solidaritätsgedanke vom Syndikat zum Tragen, dass man dann andere Syndikatsprojekte in Tübingen, wir werden ja dann das fünfte sein, mit anfragt, ob sie dann entsprechend vielleicht Zeit, Lust haben, hier aktive Nachbarschaftshilfe zu betreiben.
Und auch die WGs von der Aid-Hilfe dann zur frohen Arbeit
verpflichtet werden. Wäre auch nicht schlecht. Auch das kann ein integratives Moment werden. Ja, schauen wir mal.
Alles klar, wir werden es weiter beobachten. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für diese offenen und sehr spannenden auch Projektbeschreibungen.